Markus, was hast du denn heute und gestern eigentlich gemacht?
Hallo Thomas, hallo Julian. Schöne Grüße erst einmal von ganz weit weg. Ich bin viel unterwegs und das nicht in Deutschland, sondern im Ausland.
Ja, ich habe tatsächlich in Vorbereitung dieser Folge natürlich nochmal in den Kalender geguckt. Und wir haben aber heute, du wirst gleich sagen, warum, nur eine halbe Stunde. Und ich glaube, die letzten Wochen werden wir nicht unterbringen können, weil du zwei Auslandsreisen drin hattest.
Genau.
Aber natürlich nicht Privaturlaub, sondern.
Ja, Dienstreisen tatsächlich vom Landtag aus, sogenannte Informationsfahrten, und zwar ja vor einigen Tagen oder man kann sagen vor einigen Wochen, vor ein paar Wochen in Griechenland, in Athen mit dem Haushalts- und Finanzausschuss. Und jetzt, gerade aktuell, habe ich mich von Spanien hier in diese Runde begeben, in die digitale Runde. Ich bin gerade in Almeria, das ist an der Südküste Spaniens, sozusagen einer der südlichsten Zipfel des europäischen Festlandes. Und ja, und bin dort im Landwirtschaftsausschuss, Landwirtschaft und Weinbau. Und wir informieren uns hier in Südspanien über die Landwirtschaftspolitik.
Und Thomas, ich hatte mir als Frage an Markus tatsächlich auch schon was überlegt. Es war nicht so ganz reif, aber ich wollte fragen, wie viele Wassermelonen hast du heute gesehen?
Oh.
Basierend auf einem Post, den ich heute bei Markus gesehen habe.
Ja, ich habe tatsächlich viele, viele Wassermelonen gesehen. Ich kann es nicht beziffern. Das ist ganz, ganz schwer, weil wir in sogenannten Gewächshäusern sind hier unten. Das ist sehr, sehr bekannt in Almeria, dass diese Stadt oder das Umland der Stadt unglaublich zugepflastert ist mit solchen Gewächshäusern. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Und da waren wir heute unterwegs und natürlich Wassermelonen angesehen, eins der größten Exportprodukte hier aus der Region in Richtung Deutschland auch. Also das, was bei uns in der Ladentheke liegt, bei Rewe, Lidl und Co. Das kommt in aller Regel hier aus Almeria, aus Südspanien. Und das haben wir uns heute angesehen. Ich habe eine Menge, Menge Wassermelonen gesehen, eine Menge Paprikas, eine Menge Gurken, eine Menge Zucchinis. Also sozusagen die gesamte Bandbreite des spanischen Gemüses, das hier unten angebaut wird. Also benennen, wie viele es am Ende waren, kann ich wirklich nicht. Das werden Hunderte, Tausende möglicherweise gewesen sein.
Aber das ist ja auch dann mal ein ganz interessanter Ausschuss für so eine Reise, weil ich stelle mir das so vor, über Griechenland sprechen wir dann beim nächsten Mal bestimmt. Wenn du mit dem Haushalts- und Finanzausschuss unterwegs bist, dann sitzt du viel in Sitzungsräumen rum. Und mit dem Landwirtschaftsausschuss bist du wahrscheinlich öfter draußen. Oder
Absolut.
draußen in Anführungszeichen, wenn du nicht gerade im Gewächshaus bist.
Absolut, völlig richtig eingeschätzt, Thomas, so ist das. Die Delegationsreise beim Haushalts- und Finanzausschuss war eine Reise, die geprägt war natürlich vorwiegend von Gesprächen mit politischen Vertretern, mit Bankenvertretern und so weiter. Und jetzt hier in Südspanien, Thema Landwirtschaft, da bist du halt viel draußen unterwegs, in der Tat, auf den Feldern und in den landwirtschaftlichen Betrieben, dort, wo eben die Sachen produziert werden. Und das führt dazu, dass du natürlich nochmal viel mehr Eindrücke auch von so einem Land mitnimmst, als jetzt nur irgendwie vier Wände und ein paar Tische und ein paar Stühle, sondern du kriegst wirklich schon sehr genau mit, wie das hier unten aussieht. Und in positiver Hinsicht, aber auch in negativer Hinsicht.
Wir haben in der Vergangenheit ja darüber gesprochen, dass ihr im Landtag oder in den Ausschüssen Anhörungen habt, um euch Expertenwissen anzueignen oder Fragen an Experten stellen zu können. Jetzt vermute ich, dass diese Ausschussfahrten in die gleiche Richtung gehen, dass du dort mit Experten vor Ort sprichst, die dir zu bestimmten Themen was erzählen können. Das ist so, oder? Und wenn ja, um was geht es denn eigentlich konkret dann da unten?
Absolut. Also es geht um mehrere Dinge bei diesen Informationsfahrten. Das Wichtigste ist natürlich das, was du ansprichst, der Austausch, der fachliche Austausch. Es geht natürlich darum, auch mit Menschen mal ein Thema zu beleuchten, die vielleicht nicht unbedingt direkt mit Rheinland-Pfalz in irgendeiner Art und Weise was zu tun haben, sondern die gleichgelagerte Themen, also jetzt in dem Fall die Landwirtschaft beispielsweise, auch kennen, aber eben auch ganz andere Einflüsse und ganz andere Rahmenbedingungen vorfinden. Das machen wir deshalb, weil sich die Situation ja auch in Rheinland-Pfalz mittelfristig, also wenn wir das Thema Klimawandel mal beispielsweise nehmen, auch verändert. Und da ist es nichts ist naheliegender, als in eine Region zu reisen und sich mal von Landwirten anzuhören, wie man mit einem Klimawandel umgeht, die schon längst mit dem Thema sehr viel stärker konfrontiert sind, als wir das aktuell vielleicht noch in Deutschland sind. Denn so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Natürlich ist hier in Südspanien das Thema Trockenheit und Wassermangel ein ganz großes Thema. Das ist der erste Punkt, dass man sich informiert und dass man Problemstellungen aus der eigenen Region, auch wenn sie vielleicht noch gar nicht akut sind, schon mal eruiert und sich auch Erfahrungen holt und auch Tipps vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Das andere ist natürlich auch die repräsentative Aufgabe. Wir sind und auch natürlich als Landtagsabgeordnete, übrigens ja auch aller Parteien. Das ist ja eine Ausschussfahrt, also nicht nur irgendwie jetzt eine SPD-Fahrt, sondern wirklich alle Abgeordneten aus dem Landtagsausschuss sind dann mit anwesend, auch Regierungsvertreter. Die Landwirtschaftsministerin ist bei uns mit dabei, Frau Daniela Schmidt, die uns begleitet. Es hat also auch eine repräsentative Funktion mit Blick auf Netzwerkknüpfen, mit Blick auf sicherlich auch Wirtschaftsbeziehungen, um die es geht zwischen Rheinland-Pfalz und jetzt in dem Fall dann hier der Region in Südspanien. Und es geht natürlich auch darum, den Menschen auch zu zeigen, dass Deutschland und eins seiner 16 Bundesländer in dem Fall auch immer gesprächsbereit ist und sich auch partnerschaftlich innerhalb der Europäischen Union mit den anderen Staaten austauscht. Das ist also auch eine durchaus, ja, man kann sagen, schon staatstragende Rolle, die man dann auch hat, indem man eben auch das Land Rheinland-Pfalz gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Parlament und der Regierung dann dort auch vertritt und sich da zeigt und die Türen öffnet sozusagen für einen weiteren Austausch.
Ich verstehe. Also ihr holt euch natürlich Infos, aber ihr habt auch, ich sag mal, eine diplomatische Funktion.
Exakt. Diplomatisch trifft es eigentlich ganz gut, wie ich meine, ja.
Okay. Jetzt würde ich direkt gerne auf einen Punkt eingehen. Du hast die Trockenheit angesprochen, die da unten sicherlich mehr ein Problem ist als bei uns. Und du hast auch die Gewächshäuser schon angesprochen. Wenn man auf Google Maps mal guckt, also Satellitenbild einschaltet, das ist unglaublich. Es sind felderweise sind da diese Gewächshäuser. Es sieht unglaublich aus. Du hast auch ein Foto schon gezeigt, uns schon gezeigt, wo man das aus der Ego-Perspektive sieht. Sagen die Leute da unten dir, hört mal auf, so viel Obst und Gemüse zu essen, wir verbrauchen absurd viel Wasser in diesen Gewächshäusern, oder sagen die dir, kauft mehr, das ist wichtig und das mit dem Wasser kriegen wir schon hin?
Also dadurch, dass wir natürlich mit Landwirten vorwiegend reden, also mit Menschen, die diese Sachen produzieren, reden wir natürlich gleichzeitig auch mit Menschen, die davon leben, dass in Deutschland oder in anderen Ländern Europas Wassermelonen, Gurken, Paprika etc. Gekauft und verzehrt werden. Das heißt, du wirst natürlich von den Menschen, die dort vor Ort ihr Geld und ihren Lebensunterhalt mit dem Anbau dieser Produkte bestreiten, nicht die Aussage hören, wir machen da zu viel, wir müssen das zurückdrehen. Es ist am Ende natürlich für die Region hier unten der Wirtschaftsfaktor schlechthin, neben dem Tourismus, der Export eben von landwirtschaftlichen Produkten. Ich vermute, wenn man mit anderen Menschen sprechen wird hier in der Region, die vielleicht auch eher eine ökologische Sichtweise auf die Dinge haben, mit Blick auf diese unfassbar großen Flächen, die da nicht wirklich versiegelt, aber doch bebaut sind mit diesen Plastikgewächshäusern, die werden ja sicherlich sagen, ja, Wassermangel, wir müssen uns hier vielleicht in Südspanien an der einen oder anderen Stelle zurücknehmen. Also da geht es dann beispielsweise um die Frage Trinkwasserknappheit und Ähnliches, was wirklich große Sorgen bereiten kann, aber auch natürlich um Luxusgüter wie das Befüllen von Pools, das Besprengen von Rasenflächen. Ich meine, das ist ja für die Menschen hier unten dann auch schon ein Einschnitt, wenn sie Dinge nicht mehr dürfen und gleichzeitig wissen, wir produzieren in der Region Produkte für Deutschland, Frankreich und weiß Gott wohin. Das heißt, je nachdem, wen du fragst, wirst du wahrscheinlich unterschiedliche Aussagen kriegen. Die Landwirte, mit denen wir reden, sind fest davon überzeugt, das, was sie tun, ist gut. Das, was sie tun, ist auch nicht nur für die Region wichtig, sondern eben auch für den Handelspartner Deutschland jetzt in dem Fall und auch Rheinland-Pfalz. Es gibt eine unglaublich enge Bindung an große Betriebe, große Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels in Deutschland, also Lidl, Rewe und all die Geschichten sind hier absolut bekannt. Und das zeigt, wie wichtig die Beziehungen da sind und wie wichtig auch die Arbeit hier für diese Menschen ist. Da werden ja tausende Leute beschäftigt, das darf man nicht vergessen. Ja, das sind ja nicht nur die Landwirte selbst, sondern in diesen Gewächshäusern werden ja dann Arbeiten vorgenommen, vom Einsehen bis zum Betreuen der Saat und dem Aufwuchs zur Schädlingsbekämpfung und natürlich am Ende auch zum Einsammeln der Produkte, zur Ernte und zur Weitervermarktung dann in Richtung Nordeuropa. Das ist für die Menschen ganz, ganz wichtig hier. Ich glaube aber, wenn du die Leute fragst, die nicht so eng mit der Landwirtschaft vielleicht hier verbandelt sind, die haben vielleicht eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge.
Habt ihr konkret über die Wasserproblematik schon sprechen können?
Ja, tatsächlich haben wir. Wir haben sowohl jetzt konventionelle Betriebe besucht, die also Landwirtschaft im konventionellen Sinne betreiben. Also da geht es viel um das Thema Pflanzenschutz und all diese Geschichten. Wir waren aber auch jetzt gerade, bin ich eben zurückgekommen ins Hotel. Wir waren vorher bei einem Biobetrieb, Bio-Finca, und haben uns dort mal angesehen, wie man auch ganz ohne, also vermeintlich ganz ohne Schadstoffe, zum Beispiel in dem Fall Zucchinis produziert und Gurken. Wir konnten mit denen darüber reden, mit beiden Sichtweisen. Beide bestätigen, dass Wassermangel natürlich ein Problem ist. Das hängt sicherlich auch natürlich an dem Rückgang des Grundwassers. Es hängt aber auch vor allen Dingen natürlich an gestiegenen Temperaturen hier unten, die einfach auch die Rahmenbedingungen, also das Verdunsten von Wasser und auch den Wassereintrag komplett verringern. Ja. Übrigens, ein überwiegender Teil des Wassers kommt gar nicht aus dem Meer, wie man glauben sollte, das ja sehr nahe liegt hier, sondern tatsächlich aus den Bergen. Es ist ja eine sehr gebirgsreiche Region, die direkt am Meer hier liegt. Und man würde vermuten, okay, wenn man Wassermangel hat und am Meer lebt, dann lasst uns das Wasser entsalzen. Es gibt auch Entsalzungsstationen, Entsalzungseinrichtungen. Und lasst uns dann eben aus dem Salzwasser Süßwasser machen. Und das können wir dann nutzen, beispielsweise, um die Landwirtschaft hier unten zu versorgen. Das ist allerdings nicht der überwiegende Teil. Ich glaube, nur 5% des Wassers, hat uns der konventionelle Betrieb mal gesagt, das genutzt wird, kommt eben aus diesen Entsalzungsanlagen. Der weit überwiegende Teil aus Brunnen, die gespeist werden vom Wasser der Berge, Gletscherwasser und eben Niederschlagswasser.
Ja, verstehe. Und du hast schon gesagt, ich sehe es im Kalender, ihr wart bei dieser Bio-Finca. Ist das so wie die Biobetriebe bei uns in der Region?
Ja, also im Grunde schon. Ich glaube, also das Prinzip, ich bin jetzt kein landwirtschaftlicher Experte, aber ich glaube, das Grundprinzip ist das gleiche. Ja, sie versuchen eben Schädlinge, und darum geht es immer bei der Frage, ob du Biobetrieb bist oder ob du konventioneller Betrieb bist. Es geht am Ende natürlich um die Frage, wie angreifbar ist dein Erntegut? Konventioneller Landwirtschaft bedient sich eben der klassischen Pflanzenschutzmittel und klassischer konventioneller Methoden, um das zu verhindern, während hingegen eben Biobetriebe auf andere Dinge setzen, Sortenvielfalt, eine andere Anbauweise, vielleicht auch eine andere Betreuung der Pflanzen. Wir waren zum Beispiel jetzt in dieser Biofinca, durftest du nicht rein, ohne deine Schuhe zu desinfizieren, ohne durch Schleusen zu gehen. Also du kamst quasi erst in das Gewächshaus, wenn du durch diese beiden Türen bist, die sich immer wechselseitig öffnen und schließen, sodass im Grunde möglichst ausgeschlossen wird, dass zum Beispiel irgendwelche Insekten da reinfliegen, die da nichts zu suchen haben. Und auch die Bestäubung, also auch das Bestäuben der Pflanzen und damit das Herbeiführen der Frucht, wird im Grunde auch durch eine Artenvielfalt innerhalb dieser Gewächshäuser sichergestellt, die zum Beispiel durch verschiedene Insekten, Bienen und ähnliches Getier, das man ausdrücklich auch will, dort realisiert wird. Und das setzt voraus, dass natürlich auch für diese Artenvielfalt an Tieren auch Rückzugsorte da sind. Das heißt, man hat innerhalb dieser großen Gewächshäuser in diesem Biobetrieb dann auch so Streifen, in denen sozusagen die Insekten sich ja auch selbst ernähren können und auch eine Heimat finden. Und dann soll sowas wie ein Biorhythmus da drin entstehen, der dann sowohl für den Landwirt auf der einen Seite, aber eben auch für die Region einen Vorteil hat, weil man einfach weniger Chemie einsetzen muss.
Markus, ich weiß, wenn Besuch aus dem Ausland in Mainz ist, im Landtag zum Beispiel, das ist für die Medien auch immer interessant. Habt ihr das auch, seit ihr Berühmtheiten da unten?
Nein, ganz im Gegenteil. Wir schätzen die Anonymität hier unten. Also im Grunde, man erkennt uns nicht als irgendwelche Politiker aus Deutschland oder so, allenfalls vielleicht als Deutsche. Und wenn, dann vermutet man möglicherweise, dass wir eher Touristen sind als mit dienstlichen Hintergründen hier unten. Insofern nein, ganz sicher keine Prominenz, keine Bekanntheit im klassischen Sinne. Aber ja, Medien, Thomas, die gibt es hier unten. Wir hatten jetzt bei dem Besuch der Biofinca auch Kontakt dann mit örtlichen Radiosendern und auch dem Fernsehen, das wohl vor Ort war. Wir sind aus dem Bus gestiegen und da wurden direkt auch Videoaufnahmen, Kameraaufnahmen gemacht, mit einer Drohne wurde umhergeflogen. Ich vermute mal, dass es natürlich auch auf Wunsch des Betriebs vor Ort vielleicht noch ein bisschen mit aufgenommen wurde, dass der Kontakt zu den örtlichen Medien hergestellt wurde. Vielleicht auch, weil der Betrieb eine gute Chance gesehen hat, dann auch mal zu zeigen, was er so tut und wie groß das Interesse an der Arbeit dieses Biobetriebes ist. Also ja, Kontakt mit den Medien hast du dann schon mal ab und an, aber eher selten. Ja, es ist eigentlich wenig, nur wenn du halt eben mal zu so Betrieben kommst, vielleicht jetzt und dort ein eigenes Interesse besteht, auch den Besuch ein bisschen in eine Prominenz zu bringen.
Was steht denn noch auf dem Programm?
Also auf dem Programm steht tatsächlich morgen noch der Besuch zweier Weingüter. Es ist ja wichtig, wir sind ja nicht nur Landwirtschaftsausschuss, sondern auch Weinbauausschuss in Rheinland-Pfalz.
Tatsächlich habe ich das im Kalender schon gesehen und habe es bewusst angesprochen, um dir sagen zu können, dass du mir eine Flasche Wein mitbringen kannst.
Ich nehme das gerne mit, den Auftrag, Thomas. Julian kriegt natürlich auch was. Ich muss nur gucken, wie ich es im Koffer unterbringe. Das ist ja gar nicht so einfach mit der Fliegerei, da immer den Platz zu finden. Aber ich versuche mein Bestes, da irgendwie diese Flüssigkeiten von Spanien nach Deutschland mitzubringen. Ja,
Weißen Nougat.
Also kein Wein, sondern eher was Süßes dann, Julian, für dich.
Ja, es ist auch kompakter und es macht auch nichts, wenn es gequetscht ist. Ja,
ich versuche was zu finden, Julian, versprochen, wenn ich hier um die Ecke komme. Wir gehen gleich noch in die Stadt runter, gucken uns natürlich das auch noch so ein bisschen an. Und wenn ich dann vielleicht die Möglichkeit habe, hier noch was mitzubringen, mache ich das. Ja, wir besuchen Weingüter tatsächlich morgen, weil wir uns natürlich auch über die Weinbaupolitik austauschen wollen. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen lustig, wenn man jetzt sagt, na, die Abgeordneten gehen jetzt zu Weingütern. Ja, natürlich werden wir da auch Weinproben haben, werden also natürlich auch spanische Weine probieren dürfen. Aber tatsächlich steht im Vordergrund natürlich auch genau das, was ich eingangs gesagt habe, die Frage, wie wirken sich verändernde Temperaturen auf den Weinbau aus? Das ist eine Frage, die für uns in Rheinland-Pfalz gar nicht so unwichtig ist. Denn wenn ich jetzt eben gesagt habe, hier unten lebt man von Melonen und Zucchinis, dann kann man sagen, in Rheinland-Pfalz lebt natürlich auch ein großer Teil der Bevölkerung von der Weinbauproduktion und Vermarktung und auch dem Export. Und die Frage, wie sich verändernde Lebensgrundlagen auf die Produktion auswirken, sind auch für unsere Menschen in Rheinland-Pfalz nicht unwichtig. Für die Gastronomie und natürlich vor allen Dingen für die Weinbaubranche, die massive Herausforderungen dadurch hat. Deswegen morgen interessante Besuche in zwei Weingütern. Ja, und dann haben wir im Grunde die Besuche von den Betrieben abgeschlossen, nachdem wir jetzt, wie gesagt, gestern und heute uns mit der Landwirtschaft ausgetauscht haben.
Bin ich mal gespannt, ob es spanische Piwis gibt.
Ja, ich auch. Ich weiß nicht, Thomas, ob alle Hörer noch wissen, was Piwis sind. Ich glaube, eine der ersten Folgen, wenn nicht sogar die erste Folge, war Piwischorle. Da haben wir uns über Piwis ausgetauscht. Also im Grunde pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Es geht also im Grunde um Bio-Weine, um Weine, die keinen Einsatz von Chemikalien unterliegt, sondern eben aufgrund einer gentechnischen Anpassung möglichst schädlingsresistent, sogenannte Piwis, die auch sehr lecker sind. Julian und Thomas, ihr könnt euch erinnern, es gab ja auch mal einen Besuch bei uns im Wahlkreis, wo wir uns entsprechende Piwis auch mal angesehen haben und auch mal probiert haben. Ja, ich weiß nicht, ob sowas in Spanien ein Thema ist. Ich vermute schon. Also ich gehe mal davon aus, dass wenn wir schon Bio-Wassermelonen und Bio-Zucchinis sehen, dass es dann möglicherweise auch im Weinbau schon Ansätze davon gibt. Wird ja, glaube ich, auch europäisch sicherlich unterstützt, die ganze Geschichte.
Was gab es denn heute und gestern eigentlich zu essen?
Ach Gott, ja, natürlich südeuropäische Spezialitäten, also natürlich Fisch vor allen Dingen. Man isst natürlich, was hier vor Ort lokal auch wächst und gedeiht, was ja auch sehr, sehr richtig ist. Also wir haben sehr viel Fisch gegessen tatsächlich, verschiedenster Arten und kriegen natürlich auch ein bisschen damit von der Lebenskultur hier in Spanien auch ein bisschen was mit. Es ist natürlich komplett anders, als wir das in Deutschland vielleicht kennen. Es ist nicht irgendwie das Jägerschnitzel mit Pommes und Salat, das dann auf dem Tisch präsentiert wird, das isst man und ist satt, sondern es hat so ein bisschen was von Tapas. Also im Grunde, es kommen die Tellerchen rein mit verschiedenen Dingen, verschiedenen Leckereien und man probiert sich hier so ein bisschen durch die Produkte und merkt auch, wie wichtig das ist, dass die Produkte, die vor Ort abgeschöpft werden, in dem Fall geangelt werden, dann auch auf dem Teller landen. Das hat natürlich für den Verbraucher einen Riesenvorteil, weil frische Produkte natürlich auf dem Tisch liegen. Die schmecken ganz besonders gut, das kann ich bestätigen. Aber natürlich ist es auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ein ganz wichtiger Faktor zu sagen, wir müssen jetzt nicht in Südspanien irgendwie das deutsche Schnitzel essen, sondern wir bedienen uns derer Produkte, die eben hier vor Ort produziert werden. Und das kann auch sehr viel Spaß machen, das darf ich an der Stelle vielleicht sagen. Das gehört ja auch dazu.
Ihr seid da ja nicht einfach nur unter Sozialdemokraten, sondern es ist eine Ausschussfahrt. Mhm. Das heißt, du bist dort mit deinen Kollegen aus den anderen Parteien, richtig?
Richtig.
Und das klappt?
Das klappt, natürlich. Also ja, ausdrücklich ja. Eine Ausschussfahrt steht ja im besten Falle vor dem Hintergrund der Sache. Und da wir ja zwar alle irgendwie unsere politischen Meinungen haben, also CDU, FDP, Grüne, SPD und Freie Wähler, das ist ja unbestritten, aber die spielen bei so einer Ausschussreise eine nachgeordnete Rolle, weil es geht ja eben nicht darum, Politik zu werten oder jetzt hier große flammende Reden für die ökologische oder für die konventionelle Landwirtschaft zu halten, sondern sich eben Informationen zu holen. Und das ist alles im Grunde dann sehr unpolitisch. Die Frage, was wir natürlich aus den Informationen machen, auch in der Politik in Rheinland-Pfalz, da steht dann wieder auf einem anderen Blatt. Da wird dann die parteipolitische Rolle sicherlich eine größere Bedeutung spielen. Ich habe die AfD eben bewusst ausgeklammert, die auch hiermit vertreten ist. Ja, das ist für mich jetzt kein, weder ein Gesprächspartner an dieser Stelle hier in Spanien noch in irgendeiner Art von Relevanz. Wir gucken, dass wir uns informieren. Für unsere sozialdemokratischen Abgeordneten mich inbegriffen. Wir haben natürlich auch klare Fragen, die wir formulieren. Und wir haben auch sehr viel zum Beispiel mit Blick auf die Frage Entlohnung von Menschen hier unten, die in der Landwirtschaft arbeiten, nochmal gelenkt, weil wir natürlich auch wissen wollen, bei allem netten und tollen Produzieren der Produkte wissen wir ja, dass nicht in jedem Land Sozialstandards gelten wie in Deutschland. Und das haben wir natürlich auch in Spanien uns mal erklären lassen.
Du hast schon gesagt, ihr informiert euch, aber der andere Punkt ist auch, ihr wollt auch ansprechbar sein als Abgeordneter aus Deutschland für die Leute, die dort unten wohnen. Mit welchen politischen Vertretern habt ihr denn sprechen können?
Also wir hatten ein Gespräch mit dem sogenannten Provinzialsekretär, Belmonte hieß der, der uns sozusagen schon so ein bisschen den Einblick gegeben hat über die grundlegende Situation hier in der Region. Wir hatten ein Gespräch mit dem Generalkonsul, der gestern Abend bei einem Arbeitsessen noch mit dabei war. Nicht Generalkonsul, Honorarkonsul, Entschuldigung, das muss ich korrigieren, ein Honorarkonsul. Wir haben einen Vertreter der Botschaft hier mit dabei, der auch sozusagen uns politisch so ein bisschen gebrieft hat, der uns auch erklärt hat, wo so die Herausforderungen liegen. Parteipolitisch, nur um das vielleicht gerade am Rande zu erwähnen, ist Spanien ja unglaublich gespalten. Ihr kennt die Diskussion über die Unabhängigkeit Kataloniens. Ihr kennt die Situation vielleicht, dass es, glaube ich, kein Staatsoberhaupt geschafft hat, in den letzten, ich glaube, 10 Jahren oder noch länger, die Legislatur komplett durchzukriegen, weil immer wieder Auflösungsverfahren da waren im Parlament. Und die politische Situation, die parteipolitische Situation in Spanien ist unglaublich komplex. Das ist schon sicherlich herausfordernd, aber zeigt auch, dass wir dann natürlich uns informieren über die politische Gemengelage auch in Spanien. Und somit kommen wir natürlich immer wieder auch mit politischen Vertreterinnen und Vertretern ins Gespräch. Ja, Europapolitik ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Auch natürlich ist Spanien eins der Länder, die, so hat es mir auch eben nochmal der Vertreter aus der Botschaft bestätigt, die sehr pro-europäisch unterwegs sind, die also die Vorzüge und das Projekt Europa auch wirklich begrüßen und unterstützen. Sogar die Rechtspopulisten, ich glaube Vox-Partei heißt sie hier in Spanien, selbst die seien wohl nicht bereit, nur ansatzweise über einen Spexit oder wie würde man dann vielleicht sagen, ja, also über einen Austritt Spaniens aus der Europäischen Union nachzudenken oder so generell die Europäische Union zu kritisieren, sondern man ist hier sehr proeuropäisch in Spanien, was natürlich freut. Das ist eine schöne Nachricht. Ganz anders, als wir das jetzt aus anderen Staaten hören, wo eine sehr starke Europakritik mittlerweile herrscht. Also da auch das war natürlich ein Thema bei den Gesprächen.
Ist auch gerade im Kontext landwirtschaftliche Produkte, glaube ich, ganz wichtig. Wenn man jetzt nach Großbritannien sieht oder ins Vereinigte Königreich nach dem Brexit, es geht sehr, sehr oft, ist jedenfalls mein subjektiver Eindruck, um leere Gemüse- und Obstkisten. Weil natürlich vieles dort importiert wurde. Also Wassermelonen dürften in England kaum wachsen. Die kamen wahrscheinlich auch aus Spanien, genauso wie bei uns. Oder die Paprika, die dann dort ausbleiben und die wir aber als gegeben hinnehmen. Deswegen höre ich das gern, dass man dort pro-europäisch eingestellt ist. Und glaube, dass das für uns auch wichtig ist. Es würden sich einige Leute wundern, wenn wir die europäische Integration zurückfahren würden, was es dann im Supermarkt plötzlich nicht mehr gibt oder in viel geringerer Auswahl oder viel teurer.
Ja, genau. Das ist der eine Punkt natürlich, Thomas, absolut richtig. Also die Frage, wie sozusagen die Güter, die wir hier unten in Spanien jetzt produziert bekommen, dann auch vermissen würden, wenn das der Fall wäre. Zum anderen muss man natürlich aber auch klar sagen, die Europäische Union ist ja für Spanien noch weitaus mehr. Sie ist natürlich auch mit Blick auf die Solidarität und mit Blick auf die Finanzkrise, an die wir uns ja alle noch sehr, sehr gut erinnern. Ich habe ja gesagt, ich war vor ein paar Tagen noch in Griechenland, auch da war das ein Thema. Da ist die Europäische Union ein wichtiger Partner an der Seite Spaniens, weil natürlich viele, viele Hilfen und EU-Mittel da auch reinfließen. Next Generation EU, da fließen, ich glaube, weit über 60 Milliarden an EU-Mitteln in den Haushalt hier rein in Spanien. Das heißt, man lebt natürlich auch von der Wirtschaftskraft der Europäischen Union, natürlich auch am Ende natürlich der Geberländer, zu denen sicherlich auch Deutschland gehört. Und man darf auch nicht vergessen, Spanien, auch das war Thema, ist Anrainer ans Mittelmeer und nicht weit entfernt zur nordafrikanischen Küste, insbesondere Marokko, ist ein Land, das auch, leider muss man sagen, wirtschaftlich Konkurrenzen bildet. Es geht also auch um so ein bisschen das Problem, dass Kapital, das hier geschaffen wird in Spanien, also nehmen wir mal beispielsweise landwirtschaftliche Betriebe oder landwirtschaftliche Kenntnisse, sehr gerne auswandern nach Marokko, weil dort die Produktionsbedingungen rein natürlich oder klimatologisch voraussichtlich oder vermutlich dieselben sind, aber natürlich ganz andere Standards gelten und damit der Landwirt natürlich viel günstiger die Sachen produzieren kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass man auch, glaube ich, in diesem Land Teil der Europäischen Union ist, weil das auch sichert, dass die Menschen, die eben hier arbeiten, zumindest mal europäische Standards erfüllen und man auch ein gutes Gegengewicht hat zu den Dumpinglöhnen oder zu den menschenrechtswidrigen Bedingungen vielleicht sogar, die dann in anderen Ländern beziehungsweise in einem anderen Kontinent dann auch herrschen. Das heißt, die Konkurrenz, wirtschaftliche Konkurrenz Marokko und Spanien und die Effekte, die dadurch entstehen, sind natürlich auch ein Thema hier in Südspanien, ganz abgesehen von ganz anderen Problematiken. Ich habe auf dem Hinflug hier nach Südspanien mir die Frankfurter Allgemeine Zeitung angesehen. Da war ein großer Artikel über die Narcos, also über eine kriminelle Organisation hier in Südspanien, die damit beschäftigt ist, weit überwiegend damit beschäftigt ist, Drogen von Marokko nach Südspanien zu bewegen. Da geht es um Millionen und wahrscheinlich auch Milliarden auf so ein gesamtes Jahr gerechnet an Umsatz, der da generiert wird. Und das mittlerweile hier unten wohl eine sehr bedrohliche Situation sogar für den Staat selbst ist. Da ging es irgendwie um einen Angriff von Menschen, die auf Booten saßen und dann die Polizei irgendwie angegriffen haben und das auch sehr böse ausgegangen ist für die Polizeibeamten. Also es zeigt, du bist hier unten in einer Region, die mit Problemen kämpft, vor denen wir in Zentraleuropa eigentlich relativ wenig mitbekommen. Mhm. Und umso wichtiger ist es für das Land, sich an der Seite zu wissen der Europäischen Union, um da eben auch Unterstützung zu kriegen in der Bewältigung dieser Probleme.
Ja, interessant. Das war mir kein Begriff. Gut, du musst demnächst los. Es gibt wieder Essen.
Ja, und Gespräche tatsächlich. Wir sind heute Abend auf Einladung der Landwirtschaftsministerin im Restaurant und werden dort uns natürlich auch intensiv nochmal austauschen über die Eindrücke von heute vor allen Dingen und uns auch fragen, was das für unsere rheinland-pfälzische Politik heißt. Das ist wichtig, diese Nachlese, und das ist auch schon eine kleine erste vorsichtige Einordnung in politischer Sicht, wie man damit umgeht und was das für uns heißt. Ja, insofern freue ich mich darauf. Ansonsten geht's morgen früh direkt weiter. Wir checken nochmal um in ein anderes Hotel, denn wir sind morgen jetzt nicht mehr in Almería, sondern wir fahren nach Murcia, Jumilla Murcia in Spanien. Das ist dann quasi Richtung, Richtung Osten weiter hoch an der Küste. Und von dort aus werden wir dann am Freitag auch zurückfliegen nach Frankfurt und viele, viele Eindrücke hoffentlich noch mitnehmen und uns hoffentlich noch ein paar gute Argumente einfallen lassen, warum zum Beispiel ökologischer Landbau auch in Südspanien gut funktioniert, dort, wo die Rahmenbedingungen sicherlich schwieriger sind.
Ja, dann werde ich jetzt gleich mal gucken, wo ihr morgen hinfahrt. Das ist mir nämlich überhaupt gar kein Begriff.
War es mir auch nicht. Ich lebe auch im Moment von Google Maps, muss ich offen gestehen.
Voll verstehen, ja.
Vielleicht noch ein Wort zu den, weil wir gerade von Google Maps sprechen und mir gerade nochmal die Satellitenbilder von dir einfallen, die du eingangs erwähnt hast, Thomas, die Treibhäuser oder die Gewächshäuser. Also ich habe euch ja vorhin ein Bild mal in unsere Arbeitsgruppe geschickt. Das kann nicht ansatzweise widerspiegeln, wie das aussieht. Es ist ja wirklich ein Meer. Wir reden, ich weiß gar nicht, von wie viel tausenden Hektar an Fläche, die hier zugepflastert sind mit diesen Gewächshäusern. Und wer sich das mal angucken will, ich kann das nur empfehlen, Thomas, du hast es gesagt, mal bei Google Maps Almería eingeben und mal ein bisschen rauszoomen. Man kann wirklich so weit rauszoomen, dass man im Grunde die Iberische Halbinsel komplett sieht, die Straße Gibraltar, ne, dass du dann wirklich mal einen Eindruck hast, du Afrika siehst, Spanien siehst und du kannst trotzdem noch diesen weißen, hellen Fleck an dieser Spitze erkennen, wo Almería liegt. Selbst aus dem All ist also erkennbar, was hier an Treibhäusern steht. Das ist unfassbar. Und das ist natürlich mit Worten und kleinen Bildern auf dem Handy nicht vermittelbar, wenn du oben auf einem Berg stehst und guckst dir das an. Das ist unglaublich.
Ja, glaube ich, ja. Ja gut, dann wünschen wir dir noch einen guten, informationsreichen Tag, bevor wir uns dann nächste Woche wiedersehen.
Dankeschön, Thomas. Dankeschön, Julian. Ich wünsche euch auch nur das Beste. Wir sehen uns nächste Woche dann wieder live in Farbe und Bunt. Es ist auch Plenarwoche nächste Woche. Es gibt auch schon die ersten Themen, die auf mich eindonnern. Vielleicht das noch an der Stelle. Man kommt nicht so ganz weg von der Arbeit in Rheinland-Pfalz. Das E-Mail-Programm ist ständiger Begleiter. Und so weiß ich jetzt schon, dass ich mich, sobald ich wieder in Deutschland bin, sehr intensiv mit dem Thema der Grundsteuer auseinandersetzen darf. Da gibt es wieder Neues zu tun. Aber das dann zu späterer Zeit. Ich wünsche euch eine tolle Zeit, ihr zwei. Ich denke dran, spanisches Nougat, weißes Nougat, Julian, ist notiert. Und Thomas, eine Flasche Wein für dich.
Danke.
Ich versuch's einzurichten.
Ja, und informier dich mal, wie das mit der Grundsteuer in Spanien läuft.
Ja, genau. Das habe ich übrigens in Griechenland getan. Wir müssen ja auch noch eine Griechenland-Folge machen. Da können wir natürlich auch über die Frage Grundsteuer sprechen. Genau. Okay, ihr zwei. Vielen, vielen Dank für das gute Gespräch und Grüße nach Deutschland, zurück nach Rheinland-Pfalz. Ich hoffe, ich bringe ein bisschen gutes Wetter mit. Wir sehen uns.
Grüße nach Spanien. Ciao.
Dankeschön. Ciao. Tschüss.